Wenn es ein normaler Teig ist, wo ich jetzt keine zweite Wassermenge habe, ist es auch immer gut, wenn die Teigfestigkeit bestimmt ist, bevor ich in den Schnellgang gehe. Herzlich willkommen zur ersten Folge in 2021 unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hallo.
Und heute soll's ums Thema Teigknete gehen, David.
Ja, ein unfassbar spannendes Thema, oder?
Ja, du hast ja da auch deine Erfahrungen gemacht.
Absolut. So, geht's dir eigentlich auch so, das Ding, das 2021 noch echt schwer von der Lippe geht?
Ja, total. Das ich will die ganze Zeit 2020 sagen.
Das geht noch nicht so einfach, gell?
Absolut.
Ich glaube, 2022 ist dann wieder einfacher, aber gut, da müssen wir jetzt durch.
Da müssen wir jetzt durch.
Ja. Wie war Weihnachten und Silvester für dich?
Mega. Wir haben ja an Weihnachten drüber geschwätzt, was Weihnachten in der Bäckerei bedeutet, und es war so schlimm wie befürchtet. Nee, es war richtig gut.
Du hast also
es war richtig viel.
Erstaunlich wenig Stories gemacht.
Ja, genau. Ich habe dann irgendwann um 6 gemeint, shit, ich habe noch keine Stories gemacht, ich muss noch ein bisschen was bringen. Aber es war wirklich richtig viel und es hat richtig Spaß gemacht. Es ist richtig gut gelaufen. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, ich habe da von 1000 Baguette geschwätzt an der Weihnachtsfolge.
Ja.
Und das haben wir sogar übertroffen.
Krass.
Also wirklich an alle Sorte an Baguettes, dann waren über 1000. Und auch sonst natürlich brutal viel. Also wir haben nicht um 7 Uhr angefangen, wie ich es angekündigt habe, sondern um 16:30 Uhr.
What?
Also um 16:30 Uhr habe ich die erste Baguette-Teige laufen lassen, ja.
Krass, okay.
Ich habe am 23. um 12 Uhr aufgehört und dann um 16:30 Uhr, 4:24 Uhr die erste Teige laufen lassen. Aber war alles gut, hat alles gut funktioniert, war logistisch ein riesen Aufwand, aber wir haben es gut durchgeplant gehabt und hat summa summarum sehr gut funktioniert.
Okay, super. Und Silvester dann auch, oder?
Öfe sind auch alle ganz bliebe und Silvester auch. Silvester ist traditionell schon immer ein bisschen weniger als Weihnachten.
Silvester ist der kleine Bruder von Weihnachten, oder?
Genau. Ja. Und wenn man Weihnachten mal durch hat, dann ist Silvester eigentlich, kommt einem ziemlich wie so ein Klacks vor. Das war es natürlich nicht, das war schon auch viel, ja. Aber Silvester hat super funktioniert.
Aber so dein Team hat auch super funktioniert.
Team hat super funktioniert, genau.
Also Kunde waren auch zufrieden mit der Abholung und so im Laden.
Ja, hat Kaffee. Das meiste funktioniert. Wir waren zeitlich immer so, dass jeder seine Sache frisch gekriegt hat und es gab tatsächlich ein oder zwei Kunden, die kurz warten mussten. Mhm. Es gab auch ein oder zwei Mal Kritik, aber die haben wir relativ leicht weggesteckt bei über 300 Bestellungen.
Ja.
Von dem her war alles gut.
Ich denke, an so einem Tag.
Genau, wir haben richtig cooles Gefühl gehabt am Schluss und das Team war richtig happy und
sehr cool.
Doch, hat Spaß gemacht.
Ich muss direkt mal einsteigen. Wir haben ja in unserer zweiten Folge der Must-Haves in der Profibäckerei, wir haben da was ganz Wichtiges vergessen, und zwar ein digitaler Teigthermometer.
Richtig.
Und das habe ich mir selber zu Weihnachten geschenkt.
Ach komm.
Ja. Und ich bin jetzt total in das Teigtemperatur-Game eingestiegen, weil ich ja vorher immer nur so, ja, Finger unter Wasser, ja, passt schon, ist okay. Und jetzt wirklich akribisch mit Temperatur arbeitet, das ist schon abgefahren, was das für einen Unterschied macht. Also ich denke mal, gerade wenn ich jetzt mein klassisches Sauerteigbrot mache, also das Roggenbrot, wenn ich da mit Temperatur arbeite, es ist brutal. Mhm. Also der Unterschied ist wirklich der Hammer. Also von dem her müssen wir nochmal nachreichen zu unserer zweiten Folge. Ein Must-Have ist auf jeden Fall ein Teigthermometer.
Ja, das passt ja sehr gut zu der heutigen Folge, weil wir ja über das Teigknete sprechen. Und ich habe tatsächlich auch das Feedback gekriegt nach der Folge, dass das gefehlt hat. Das kommt ein bisschen daher, weil mir natürlich auch Teige messet und Temperatur messet in der Backstube, aber nicht jeden Teig einzeln messet. Also wir haben das natürlich viel mehr im Gefühl, weil wir ja jeden Tag Teige machen. Dann wissen wir, wenn wir gestern mit 10 Grad Wasser temperiert haben, dann passt das heute auch. Nur wenn das Wetter dann wechselt quasi. Also so, ja, jetzt nicht jeden Teig messen wir, aber dass das extrem wichtig ist, ist natürlich richtig. Und wenn man daheim jetzt nicht jeden Tag backt, dann muss man auf jeden Fall da die Teige auch messen.
Mhm. Ich denke, was man nochmal sagen muss, auf jeden Fall, das haben wir zwar schon mal erwähnt, aber einfach nochmal, um das Ganze voll komplett zu machen. Teige, die Temperatur in einem Teig steuert man immer übers Wasser.
Ja, grundsätzlich ja. Es gibt aber auch Teige, wenn man zum Beispiel viele Vorstufen hat, da hat man noch immer viel Wasser zur Verfügung, um die Teigtemperatur noch entscheidend zu beeinflussen. Wir haben zum Beispiel ein Brot, da kommt auch ganz wenig Wasser nur noch rein.
Okay.
Und das ist immer ein bisschen tricky. Also da arbeiten wir quasi mit der Temperatur vom Brühstück. Also das heißt, die Körner werden den Tag vorher eingeweicht mit heißem Wasser. Und im Sommer nehmen wir das Brühstück halt direkt aus dem Kühlhaus. Im Winter stellen wir es abends raus, sodass wir quasi dann darüber auch die Teigtemperatur steuern können. Das ist wesentlich schwieriger als übers Wasser.
Mhm.
Aber grundsätzlich Ja, hast natürlich recht.
Okay.
Steuert man es grundsätzlich übers Wasser.
Okay. Super, ich würde sagen, lass uns doch direkt in unser großes Thema einsteigen. Wir sind tatsächlich mal richtig gut vorbereitet.
Ja, wir hatten Urlaub.
Ja, wir hatten Urlaub, richtig. Die 8 wichtigsten Punkte des Teigknetens.
Genau. Also das sind mal die 8 Punkte, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Das Teigknete, ich sage das, glaube ich, irgendwie in jeder Folge, aber das ist ein Riesenthema.
Ich auf jeden sage Fall
das in jeder Folge, aber das ist wirklich, also ich sag mal so, der, wo das hört, der denkt vielleicht jetzt, ist das so wichtig, also kann man darüber eine ganze Folge ausfüllen, und meine Antwort ist auf jeden Fall ein großgeschriebenes Ja mit 3 Ausrufezeichen.
Ja.
Weil das Knete ist die Grundlage von allen Gebäcke, also von aller Qualität letztendlich. Wenn der Teig nicht passt, dann wird das Gebäck auf jeden Fall nichts mehr. Da kannst du am Ofen rausholen, was du willst. Aber genau, das sind auch bei uns in der Profi-Backstube, sage ich mal, die wichtigste Posten, Teig und Ofen. Mhm. Die müssen einfach passen. Und ja, der Teig ist einfach der Beginn von allem. Und das ist halt sehr, sehr entscheidend.
Ja, fangen wir doch mal an. Also es gibt ja, wir haben ja schon mal gesagt in unserer zweiten Folge, wir ergänzen das jetzt alles doch einfach mal ein bisschen noch. Und zwar das Thema Knetmaschine. Also wir haben ja unseren Vertrag mit KitchenAid. Nein, Spaß. Aber es gibt ja nicht nur die KitchenAid. Wir haben das tatsächlich falsch gesagt. In unserer Berufsschule hatten wir keine KitchenAid. Genau,
also unser Berufsschullehrer hat mir dann eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, dass das nicht gestimmt hat mit der KitchenAid. Und das, zwar weiß ich auch, wo das herkommt. In der Realschule in Hauswirtschaft hatte mir eine KitchenAid. Daher hatte ich das im Kopf. Okay. Genau, also mir hattet wohl keine KitchenAid, und es haben mich auch noch 2, 3 andere Nachrichten erreicht, dass die KitchenAid zwar gut ist, aber dass es auch noch bessere gibt. Und ich sag mal so, mir hebe jetzt nicht den Anspruch hier zu sagen, welches die beste Knetmaschine ist.
Nein.
Also es gibt auch noch die Kenwood, die sehr verbreitet ist im Hobbybäcker-Bereich, die ist wohl stabiler, wobei ich persönlich mit der Kenwood nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Also die hat bei mir auch schon angefangen zu rauchen beim etwas festeren Teig.
Ich habe da damit keine Erfahrungen.
Genau, und in der Schule hatte mir wohl Hobart und Bär-Maschine. Ich weiß allerdings nicht, ob die im Hobbybäcker, also ob man die einfach so kriegt oder ob man die nur als Gewerbebetrieb einfach dann letztendlich kriegt. Also es gibt verschiedene gute Maschinen. Es gibt ja von Häusler auch gute Knetmaschine, auch von bis, sage ich mal, von der Größe her.
Auch wirklich für den Heimgebrauch?
Ja.
Echt?
Diese Alpha, ja, ist wirklich auch eine Tischmaschine.
Ah ja, okay. Ich war kurz immer auf der Häuslerseite und ich dachte, ich habe nur die gesehen, was man wirklich freistehend hat, aber auf Tischmaschine, okay.
Also gut. Ich bin mir ziemlich sicher, höchstens setzt sich jetzt geändert. Ich denke, letztendlich muss jeder selber so ein bisschen wissen, was macht er für Teige. Und das A und O ist halt, dass es stabil steht und leistungsfähig ist. Also das wird ja bei der KitchenAid öfters mal gesagt, dass er nicht so stabil steht, dass es so auf der Arbeitsplatte hin und her hüpft.
Das ist richtig, ja.
Man muss halt auch immer ein bisschen an festere Teige denken, wenn man zum Beispiel jetzt Brezeln macht oder so. Aber wenn man jetzt von vornherein weiß, man macht das eh nicht, dann ist es mit der Standfestigkeit auch nicht ganz so tragisch. Also da muss sich jeder ein bisschen, ja, sein Favorit, sage ich mal, ein wenig raussuchen, auch mal ein paar Bewertungen lesen und so. Ja. Da gibt es schon, ich denke, jede hat so ein bisschen ihren Vor- und ihren Nachteil.
Wobei ich muss sagen, also gerade meine KitchenAid, klar, ich habe sie gekauft wegen dem Style-Faktor, logisch, das sage ich, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich immer dabei bleiben werde bei ihr, weil einfach nur, also schick ist sie, aber ob sie wirklich die Anforderungen entspricht. Aber bei Teige muss man auch ganz klar sagen, du gehst ja über Stufe 2 ja eigentlich nicht raus. Also alles, was du dann eine höhere Stufe hast, ist ja dann eher für Cremes oder für Sahne und solche Sachen oder für Eischnee.
Ja, ja.
Von dem her, also meine Erfahrung bei Teige waren bisher mit Stufe 1 und Stufe 2 bei der KitchenAid wirklich sehr stabil.
Okay, wie viel Stufe hat die?
8.
Okay.
8 Stufen, ja.
Okay. Ja, also da, wie gesagt, auch mal ein paar Bewertungen einfach lesen, und jeder muss ein bisschen wissen, auf was er einfach letztendlich auch Wert legt. Sag ich mal, die Größe ist ja auch wichtig. Was in die KitchenAid ist ja wahrscheinlich bei einem Kilo Mehl dann Feierabend.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn jemand mehr machen will oder je nachdem, da muss man einfach dann gucken, was zu einem am besten passt. Also wichtig ist einfach, wie gesagt, nochmal zusammenfassend die Standfestigkeit und dass er halt auch entsprechend ein bisschen leistungsfähig ist. Also so eine ganz normale Haushaltsrührmaschine ist ein bisschen zu wenig, wenn man öfters und mehr und auch anspruchsvoller backen will. Aber ja, ich denke, die Marke, die wir jetzt genannt haben, die sind schon alle ganz gut. Ja. Wichtig ist bei allem trotzdem immer noch, wie man den Teig knetet, hängt immer noch von dem ab, der die Maschine letztendlich dann auch bedient.
Okay, das war unser erster Punkt, die Knetmaschine allgemein.
Genau.
Punkt 2.
Wir müssen
ein bisschen mitzählen, sonst verhaspeln wir uns nachher, sind es nur 6 oder so. Und wir preisen ganz groß an die 8 große Punkte. Nein, wir zählen mit Punkt Nummer 2.
Punkt Nummer 2 ist, was mir sehr, sehr wichtig ist, und was auch Teilnehmer in unsere Backkurse immer wieder feststellen, die Teige sind relativ weich, die ich mache. Und das ist auch das, was ich euch mitgeben will. haltet die Teige nicht zu fest. Also man erschrickt immer dann und denkt, es wird nichts mehr, aber grundsätzlich gilt mehr Wasser, mehr Frischhaltung. Weil einfach der Teig dann mehr Wasser zur Verfügung hat, dass er auch nicht wieder so schnell abgibt. Und deswegen ruhig keine Angst haben, auch bei Rezepte, die euch zu weich vorkommen. Normal sind die Rezepte erprobt und nehmt dann auch ruhig die Wassermenge, die dran steht.
Ja.
Ja. Also okay. Man kann nachher dann über Teige zusammen, also gerade bei Baguette zum Beispiel, Teige zusammenlegen oder dieses Dehnen, andere nennen das Dehnen und Falten oder sowas, das hat da ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Kann man unheimlich viel Stabilität im Teig erzeugen, auch wenn er sehr weich ist.
Okay.
Aber eine gute Frischhaltung, eine schöne grobe Porung kriege ich einfach nur mit weichen Teige hin.
Okay. Ich habe kürzlich Dinkelsäle gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass beim ersten Mal hatte ich 50 Gramm Wasser reduziert, weil es so im Ding in den Kommentaren unter drin stand, hey, bei mir hat es besser funktioniert mit weniger Wasser. Und beim zweiten Mal, und das hat super funktioniert, beim zweiten Mal habe ich es tatsächlich so gemacht, wie es drin stand, und die sind absolut flach gelaufen.
Ah, okay.
Da weiß ich jetzt, da habe ich jetzt die Überlegung, lag es wirklich am Wasser oder woran lag es?
Ja, das kann natürlich an mehrere Faktoren hängen.
Ja.
Dinkel ist ja grundsätzlich schwerer zu kneten, also ein bisschen anspruchsvoller in der Verarbeitung als Weizen. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast Dinkelsäle gemacht, die darfst du halt auch nicht schnell kneten. Also auf die Knetzeit gehen wir auch ein paar Punkte später nochmal ein. Ja. Könnte ja auch sein, dass du die einfach überknetet hast und das Klebergerüst dadurch einfach kaputt war.
Okay.
Und deshalb breit gelaufen sind. Oder, also was ich wirklich empfehle, grundsätzlich bei solchen Teigen wie Säle, Baguette, die halt sehr weich sind, immer dieses Dehnen und Falten machen. Also das heißt, wenn der Teig dann die Teigruhe hat, irgendwie immer flache Gefäß am besten, von alle Seiten mal Einschlag, also von oben, von unten, von rechts, von links. Und dadurch ist unheimlich Stabilität. Das kann man ruhig 2, 3, 4 Mal machen während der Teigruhe. Ich weiß nicht, wie lange war die Teigruhe bei der Säle?
Die waren über Nacht.
Ja, also da kannst du es auf jeden Fall, hast du die dann direkt in den Kühlschrank gestellt, oder?
Nö, ich habe sie anspringen lassen, 2 Stunden lang.
Genau.
Und dann habe ich sie halt in den Kühlschrank. Aber eigentlich, ich hätte ja nach dem Anspringen, nach den 2 Stunden, hätte ich sie einmal den aufhalten können.
Einmal zusammenlegen, dann in den Kühlschrank, dann raus, akklimatisieren.
Ja.
Oder vielleicht sogar 2 Mal, dass man es nach 1 Stunde, nach 2 Stunden, bevor es in den Kühlschrank kommt, zusammenlegt. Das gibt unheimlich viel Stabilität. Also das machen wir auch.
Okay.
Obwohl mir mehrere 100 Kilo Baguette-Teig teilweise verarbeitet wird, jede einzelne Wanne, wo 3 oder 4 Kilo Teig drin sind, mindestens einmal zusammengelegt.
Okay.
Also das bringt ganz
viel. Das ist aber ein guter Tipp, ja. Okay.
Genau.
Gut, ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, und am Wasser lag es nicht.
Genau, dann könnte man vielleicht gleich zum nächsten Punkt gehen, weil das passt zum Wasser. Das wäre zwar auf unserer Liste Punkt 4, aber das wäre dann jetzt Punkt 3.
Punkt Nummer 3,
weil du gerade auch gesagt hast mit dem Wasser bei die Säle.
Ja.
Grundsätzlich empfehle ich immer aus 2 Gründen Wasser erstmal nicht komplett in den Teig zu geben. Mhm. Aus 2 Gründen. Das erste ist, wenn man das Rezept noch nicht kennt, so wie es dir mit den Säle ja auch gegangen ist.
Ja.
Und es ist natürlich trotzdem jedes Mehl unterschiedlich, und wenn man ein bisschen Erfahrung hat und es besser einschätzen kann, kann auch mal sein, dass zu viel Wasser im Rezept steht, weil erstens ändert sich das Mehl jedes Jahr mit der neuen Ernte und auch regional sind die Mehle natürlich unterschiedlich und auch von Marke zu Marke, von Mühle zu Mühle. Das heißt, es kann schon durchaus mal sein, dass ich bei meinem Mehl nicht ganz so viel Wasser schütten kann, als im Rezept steht. Mhm. Kann schon mal vorkommen. Und wenn man das Wasser zurückpellt, einfach so 10%, sage ich mal, dann kann man ja das Wasser dann einfach weglassen, weil man merkt, der Teig ist eh schon weich genug.
Ja.
Aber dafür braucht man halt dann ein bisschen Erfahrung. Und der zweite Grund ist, wenn man weiche Teige hat, so wie du jetzt wahrscheinlich bei deiner Säle, der war wahrscheinlich sehr, sehr weich.
Ja.
Und ich gebe das Wasser sofort alles rein, dann habe ich irgendwie so eine Suppe, die da in der Schüssel umeinander schwimmt.
Ja.
Und ich habe einfach keinen Knetwiderstand. Und wenn ich erstmal ein bisschen Wasser zurückpalt, habe ich ja gewisser Widerstand.
Mhm.
Das Teiggerüst kann sich viel besser bilden und ich kann dann das zweite Wasser dazugeben.
Mhm. Aber gibt das nicht einen Punkt, wo ich einfach kein Wasser mehr hinzufügen kann? Also wenn der Teig eigentlich schon ausknetet ist?
Ja, also ich sage grundsätzlich,
Kann man das in Minute sagen? Also guck mal, ich habe jetzt also gerade bei dem Dinkelsäle-Teig war es so, dass es Wasser A und Wasser B gab.
Ja genau, das war ja genau das, die Methode, die ich gerade besprochen habe.
Aber wenn dann der Teig ausgeknetet ist, sagen wir mal 8 Minuten oder so, und wenn ich dann Wasser B noch dazu gebe, dann tut es sich ja mega schwer, jetzt das Wasser noch aufzunehmen. Genau,
also das würde ich auch für zu spät halten.
Ja.
Grundsätzlich, wenn ich ein zweites Wasser habe bei so weiche Teige, mache ich so, dass ich den Teig so zur Hälfte bis 2/3 ausknete. Mhm. Also sprich, wenn jetzt meine Knetzeit 9 Minuten und zum Beispiel 6-7 Minuten lang schnell wäre, dann würde ich eben 9 Minuten langsam und 2-4 Minuten schnell kneten, sodass es wirklich noch nicht fertig ist, aber schon ein gewisses Grundgerüst da ist. Mhm. Und dann gebe ich das zweite Wasser dazu, mache nochmal 1-2 Minuten langsam, dass der Teig Zeit hat, das Wasser aufzunehmen. Und dann nochmal eben so lange schnell kneten, bis er ausgeknetet ist.
Mhm, okay.
Aber grundsätzlich empfiehlt sich's, wobei das ist jetzt auch schon wieder der nächste Punkt eigentlich, genau, wie du sagst, wenn ein Teig fertig ist, ist er fertig. Also dann nochmal anzufangen, Wasser oder Mehl dazu zu geben, ist nicht zu empfehlen. Ja.
Dann gehen wir doch direkt zu Punkt Nummer 4. Das war doch jetzt gerade, also.
Genau. Oder? Also war das jetzt verständlich mit dem Wasser? Ich glaube ja, oder?
Ja.
Genau. Also einfach was zurückbehalten, dass man reagieren kann, weil rausholen kann man das Wasser nachher nimmer, beziehungsweise um bei weichen Teigen die Möglichkeit geben, dass der Teig sich schon mal ein bisschen entwickeln kann.
Also Wasser immer schön zurückhalten und immer Stück für Stück Teig im Auge behalten und gucken, was passiert.
Genau.
Okay, gut.
Dann der nächste Punkt. Grundsätzlich, wie knete ich überhaupt? Grundsätzlich empfehle ich immer zuerst die nasse Zutaten in die Knetschüssel zu geben, aus dem ganz einfachen Grund, wenn man erst Mehl reinschüttet und dann das Wasser drauf ist, oftmals die Gefahr, je nach Knetmaschine auch, wenn die nicht so gut in die Ecke kommt, dass da sich Mehlklumpen eben oder so Mehlnester festsetzen. Deswegen also alle nasse Zutaten wie Vorteig, Sauerteig oder natürlich auch dann aus Wasser in die Schüssel geben und dann das Mehl drauf. Mhm. Wie gesagt, beim Wasser.
Das hat, man ja tatsächlich oft, dass wir, oder was heißt oft, aber wenn man erst Mehl reintut, dann knetet man und dann holt man den Teig raus und sieht, dass unten noch Mehl drin ist.
Ja, genau, das ist der Grund.
Dafür, Und deshalb erst die nasse Zutat rein.
Vor allem bei weichen Teigen ist das ganz entscheidend. Also mir macht es in der Backstube tatsächlich auch so, dass mir bei Baguette-Teig zum Beispiel nie das Mehl unter Reihe gibt, weil das immer ewig braucht, bis das dann alles vermischt ist, beziehungsweise sich es vielleicht teilweise gar nicht vermischt.
Aber schon ein spitzer Tipp. Also das muss ich echt sagen, das macht auch wahrscheinlich jeder falsch. Erstmal das Mehl rein.
Ja.
Und dann alles drauf, aber andersrum macht ja viel mehr Sinn. Wie du sagst, die Teignester sind natürlich super ärgerlich, wenn du dann einen fertigen Teig hast und merkst, dass unten noch, was weiß ich, 30 Gramm Mehl drin liegt. Das ist super ärgerlich.
Ja, genau. Also das ist so mein Grundsatztipp, mit dem man anfangen sollte.
Okay.
Genau.
Tipp Nummer 5.
Oder? Genau.
Kommt jetzt, oder?
Jetzt geht es um die Knetzeite. Also ich habe mein Wasser drin, ich habe mein Mehl drin, habe meine Zutaten drin. Grundsätzlich immer meine Empfehlung, lange langsam zu kneten. Wir hatten das ja schon mal thematisiert, als du gesagt hast, du hast das so noch nie gemacht. Das Mehl kann Wasser viel besser aufnehmen, wenn es einfach langsam eingearbeitet wird. Ich habe mehr Verquellungszeit. Ist vor allem wichtig bei Teige mit gröberen Bestandteilen. Also wenn ich jetzt ein Vollkornbrot mache mit irgendwelchen Schrotanteilen, ist es ganz, ganz wichtig.
Ja.
Aber grundsätzlich empfehle ich das. Also 9 Minuten, 10 Minuten langsam. Mhm. Die Teige werden auch viel wolliger, sagt man bei uns da im Fachjargon. Also einfach fühlen sich besser an, haben eine bessere Standfestigkeit, gibt noch ein schöneres Volumen. Genau, also wir machen das bei uns in der Produktion, in der Backstube auch so. Mhm. Wir haben so einen ganz alten Kneter, so einen Hubkneter, der eben ganz langsam und schonend knetet, eigentlich wie so eine menschliche Hand nachempfunden, wo wir auch unsere Brotteige zumal das halbe bis dreiviertel Stunde knetet, bis die ausknetet sind.
Aber so lange?
Ja. Ja. Und das, genau, also da lohnt sich es manchmal, sich ein wenig zurückzubesinnen. Diese Hochleistungsknete gab es ja früher gar nicht.
Ja.
Zwischendurch gab es ja dann mal so Mixer, wo der Teig innerhalb von ein paar Sekunden geknetet war.
Ja.
Sieht man heute kaum noch. Genau, das empfehle ich, also sehr lange langsam kneten. Wenn es ein normaler Teig ist, wo ich jetzt keine zweite Wassermenge habe, ist es auch immer gut, wenn die Teigfestigkeit bestimmt ist, bevor ich in den Schnellgang gehe. Dass quasi dann der Schnellgang dazu da ist, den Teig auszukneten und dann eben nichts mehr an der Teigfestigkeit verändert wird, also weder Wasser noch Mehl dazugeben wird.
Mm-mm. Also man hat wirklich noch im langsamen Gang hat man noch die Möglichkeit zu variieren.
Genau.
Sobald man in den Schnellgang geht, nichts mehr machen.
Ist der Optimalfall, ja. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich eine Minute bereits im Schnellgang bin und merke, okay, das wird gar nichts, dann natürlich schon, das ist nur so mein, die Empfehlung für den Optimalfall. Und ich empfehle auch immer nur Wasser nachzugeben, kein Mehl. Also, weil das Mehl ja dann wieder nicht die gleiche Zeit hat zu verquellen, wie alles, was schon von Anfang an drin war.
Ja,
also
ja.
Deswegen immer Wasser zurückbehalten und dann mit Wasser eventuell nachjustiere oder halt einfach lasse.
Kannst du kurz mal drauf eingehen, warum gibt es eigentlich die zwei Geschwindigkeitsstufen? Das eine ist zum Verquellen.
Genau, also man sagt die Misch- und die Knetphase eigentlich dazu. Ja, wie gesagt, früher gab es das ja gar nicht so. Da gab es ja diese Hochleistungsknete gar nicht, sondern da war alles, ist alles eher langsam knetet worden. Das liegt einfach daran, weil du unterschiedliche Teig und ja auch unterschiedliche Mehlarten hast. Mhm. Also wenn du jetzt einen Weizenteig hast, wie zum Beispiel einen Brezelteig, der braucht die Schnellknetung, weil der muss einfach gut ausgeknetet werden, weil der ein unheimlich starkes Klebergerüst hat, das diese starke Knetung einfach braucht.
Okay, ja.
Wenn du jetzt nur einen Dinkelteig hast oder einen Roggeteig, da brauchst du die Schnellknetung gar nicht unbedingt. Genau, es kommt immer darauf an, was du halt auch letztendlich knetest. Wobei auch ein Brezelteig würde in der Langsamknetung irgendwann mal fertig knetet sein, aber es dauert halt einfach sehr, sehr, sehr lange.
Dann kommen wir jetzt zu Punkt 6. Teige gut auskneten, haben wir ja jetzt schon angesprochen.
Genau, also es ist total unterschiedlich, je nach Teigart, wie ich einen Teig eben kneten muss. Ich gehe vielleicht mal auf die drei Hauptarten ein. Dinkel, Weizen und Rocke, denke ich, ist das, was die meisten daheim verarbeitet.
Ja.
Ich fange mal mit dem Weizen an. Ich habe es ja gerade schon gesagt, der muss einfach gut ausgeknetet werden. Das heißt, da brauche ich normalerweise auch die Schnellknetung am Schluss. 4-5 Minuten, je nachdem. Mhm. An was man das erkennt, erklären wir gleich. Dann gibt es die Dinkelteige. Dinkel ist ja ein Urgetreide vom Weizen, ist sehr verwandt mit dem Weizen, aber das Klebereiweiß ist deutlich schwächer. Mhm. Das heißt, ich darf den nicht schnell kneten, so arg wie Weizen, weil sonst ist der total schnell überknetet.
Mhm. Ende, was Ergebnis ist dann, passiert ist, ja.
Vielleicht war das Problem, dass dann einfach die Gebäcke flach werden, weil das Klebergerüst quasi die Gase nicht mehr halten kann.
Okay, also bei Dinkel generell ein bisschen weniger kneten tatsächlich.
Ja, also ich würde nur langsam kneten bei Dinkel,
aber
dafür länger, 12-13 Minuten langsam. Aber da sieht man dann, wenn der Teig fertig ist, der ist genauso glatt wie nachher ein Weizenteig, nur eben anders. Also der darf eben nicht so intensiv geknetet werden wie Weizenteige.
Okay. Mhm.
Das muss ich halt einfach wissen, auch wenn ich noch einmal ein Dinkelmehl durch ein, andersrum ein Weizenmehl durch ein Dinkelmehl ersetzen will. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brezelteig aus Dinkelmehl machen will, muss ich das halt einfach wissen, dass ich da viel schonender kneten muss.
Okay.
Und dann lieber öfters auch dieses Dehnen und Falten machen. Um einfach die Stabilität da zu erreichen. Ist ja logisch, also der Weizen ist halt einfach weitergezüchtet worden, sage ich mal, auf die Anforderungen, die man halt heute eben hat, sowohl als verarbeitender Betrieb als auch als Verbraucher. Ja. Und der Dinkel ist da einfach anders. Der ist halt nicht so weitergezüchtet worden und hat einfach schwächere Eigenschaften, die man genauso gut bearbeiten kann, wenn man halt weiß, wie.
Mhm. Gut, aber dann gehe ich mal echt schwer davon aus, dass ich meinen Teig überknetet habe. Gehe ich mal schwer davon aus, meinen Dinkelteig.
Ja. Genau, und bei Rocker verhält sich es ähnlich. Rocker entwickelt gar kein Klebergerüst. Mhm. Also den kann ich auch nachher nicht so, der ist nachher auch nicht so glatt wie Weizenteig. Das heißt, da brauche ich die Schnellknetung gar nicht. Ja. Rocker hat zwar auch Klebereiweiß, was viele gar nicht wissen. Viele denken, Rocker hat gar kein Klebereiweiß, aber das lässt sich nicht als zum Klebergerüst ausbilden, weil diese Pentosane heißt es, also das sind so Schleimstoffe im Rocker, die die Ausbildung von Klebegerüst verhindern.
Klingt ja lecker.
Ja, total. Schleimstoffe.
Okay, ja.
Also auch da reicht eine Langsamknetung völlig aus. Wenn ich ein reines Rockerbrot mache oder Rockerbrot mit überwiegend Rockeranteil, 12-13 Minuten Langsamknete reicht völlig aus. Ja.
Ich habe jetzt gerade das eine Brot, was ich immer mache, das ist ja 100% Rocker. Das soll ja tatsächlich nur von Hand geknetet werden.
Ja,
das
reicht.
Ja. Und das mache ich auch wirklich immer nur von Hand.
Okay.
Und das kommt super raus. Also das knete ich tatsächlich gar nicht.
Ah, okay.
Ja.
Spannend. 100% Rocker, Vollkorn oder?
100% Rocker, nein, kein Vollkorn.
Okay. Ja, ja, also Rocker, wie gesagt, da,
ist dankbar.
Genau. Ja. Das ist in der Verarbeitung da etwas einfacher. Mhm. Wobei ich schon festgestellt habe, entgegen dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wenn man es länger langsam knetet, trotzdem nochmal schöner wird, wie wenn man es nur ganz kurz vermischt.
Du, ich werde das nächstes Wochenende direkt mal ausprobieren und das einfach mal kneten, auch in der Knetmaschine, nicht nur von Hand machen.
Ja, probier es einfach mal, ob du einen Unterschied merkst. Also mir ist das aufgefallen, vor gar nicht so langer Zeit mal, dass wenn ich sie länger, aber auch wirklich nur langsam knete in Anführungszeichen, eigentlich nur vermisch, dass es schöner wird, wie wenn man es nur eben kurz vermischt.
Das ist doch gut zu wissen. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 7.
Siebter Punkt ist dann, woran erkenne ich einen fertig gekneteten Teig? Mhm. Es gibt eine sogenannte Fensterprobe. Also es gibt verschiedene Merkmale, an was ich einfach erkenne, dass ein Teig fertig ist. Es kommt auch wieder sehr auf die Teigart an. Ja. Wenn ich einen weichen Teig habe, dann löst er sich irgendwann vom Schüsselrand. zum Beispiel Seele oder sowas. Mhm. Und dann sehe ich einfach, okay, der ist fertig. Das hat, liest man öfters in so alte Kochbücher, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brezelteig habe, der klebt nie am Schüsselrand, weil der einfach viel fester ist. Und da habe ich einfach die Möglichkeit, über die Fensterprobe zu testen, ob der Teig fertig ist. Das heißt, ich nehme, wenn meine Knetzeit abgelaufen ist, ein Stück vom Teig raus und ziehe das so zwischen die Finger quasi ganz vorsichtig aus, bis das hauchdünn wird und muss schon das Licht durchscheinen sieht, sage ich mal. Also in der Berufsschule früher hat es immer geheißen, man muss Zeitung durchlesen können. Das muss man jetzt nicht unbedingt testen, aber wenn man einfach sieht, dass man es ganz dünn ausziehen kann, ohne dass es reißt, ist der Teig fertig geknetet. Das kann ich sowohl bei Dinkel- als auch bei Weizenteige wunderbar testen. Wie gesagt, bei weichen Teigen, wenn sie sich vom Rand löse, dann geht normal auch die Fensterprobe, dann funktioniert die auch. Wenn es noch reißt, einfach wieder der Teig zurück und nochmal nachkneten, solange bis das selber funktioniert.
Zusammenfassend, man erkennt daran einfach, dass das Klebergerüst steht.
Richtig.
Der Teig ist elastisch und dementsprechend ist der Teig auch fertig.
Genau, also einfach gesagt, kann man sich so vorstellen, aus dem Klebereiweiß, das ja im Weizen und auch im Dinkel drin ist, und Wasser, bildet sich quasi ein Klebergerüst, das ist wie so eine Art Netz.
Ja.
Dass sich da quasi, wo sich die Stränge so übereinander legen. Und wenn das perfekt ausgebildet ist, dann und der Teig geht dann nachher auf, das Brot zum Beispiel, dann können die Gase, die ja da entstehen, durch die Verstoffwechslung, können halt gehalten werden.
Ja,
wenn das Netz nicht perfekt ausgebildet ist, dann gehen die Gase eben raus und das Brot wird halt flach.
Ja.
Und genauso, wenn die Stränge zu sehr beansprucht sind, sind die auch kaputt. Also dann sind die eben nicht mehr elastisch quasi und widerstandsfähig, sondern kann man einfach so in Länge ziehen. Also man kann den Teig auch überkneten.
Ja.
Und dann habe ich nachher auch letztendlich flache Gebäcke. Das ist bei Weizen eher nicht so die Gefahr, weil das sehr widerstandsfähig ist heutzutage.
Ja.
Bei Dinkel eher.
Okay.
Aber genau, also man kann nicht kneten, man kann jetzt nicht denken, man knetet einfach 10 Minuten schnell, dann ist auf jeden Fall fertig, so, das wäre auch falsch gedacht, sondern es gibt wirklich einen optimalen Zeitpunkt, wo dann der Teig perfekt ist.
Gut, ich denke, für den das jetzt ein bisschen unvorstellbar war, wie das mit der Fensterprobe, ich denke, das kann man auch mal googeln, dann sieht man mit Sicherheit, was man
meint.
Ja. Genau. Also das ist mit Sicherheit ganz gut erklärt, wenn man das einfach mal bei Google eingibt, Fensterprobe, Weizenteige oder Dinkelteige, dann sieht man das mit Sicherheit ganz gut.
Genau, und der Teig muss einfach glatt sein, das ist eh klar, sonst funktioniert auch die Fensterprobe nicht.
Ja.
Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man das ein bisschen raus.
Wie ist es bei Roggeteige? Wie sehe ich es da?
Gut, Roggeteige haben wir ja gerade schon gesagt, die müssen letztendlich nur vermischt werden. Ja, aber auch der sieht dann nicht ganz so glatt aus wie ein Weizenteig, aber man sieht dann schon, dass der glatter wird nach ein paar Minuten und dann ist das auch ausreichend.
Ja, ja. Cool. Jetzt haben wir noch Punkt 8. Wir haben es anfangs der Sendung schon angesprochen, unsere Folge schon angesprochen. Das Thema Teigtemperatur, was ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Genau, also das haben wir, wie du es vorher schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen vernachlässigt bei unserer Erstausstattungsfolge, dass das durchaus auch wichtig ist. Also dass das wichtig ist, ist klar, aber bei uns läuft da viel über Erfahrung. Aber wenn man jetzt nicht jeden Tag backt, ist es unheimlich wichtig. Es ist immer wichtig, aber wenn man nicht jeden Tag backt, ist es wichtig, dass man einfach auch eine Möglichkeit hat zu messen. Du hast jetzt deine Erfahrungen vorher schon ein bisschen geschildert.
Ja.
Es ist grundsätzlich so, aber da ist nach Teigart und Getreideart unterschiedlich, was ich für eine Temperatur erreichen muss. Grundsätzlich kann man sagen, Weizenteige so kühl wie möglich. Gerade eben ein Brezelteig oder ein Hefeteig, der darf halt nicht zu warm sein, weil ich sonst kein optimales Gebäck einfach rauskriege. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu steuern, haben wir ja vorher auch schon mal angesprochen. Es gibt ja so alte Mythen, vielleicht können wir mit denen mal ein bisschen aufräumen. Also in alten Backbüchern steht immer Milch und Hefe irgendwie zusammen im Topf auflösen und warm machen.
Ja.
Es ist totaler Nonsens.
Ja, also echt?
Ja,
okay.
Weizenteige so kühl wie möglich. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht war die Hefe früher nicht so leistungsfähig, ich weiß es nicht. Ich habe keine richtige Erklärung dafür. Am besten ist, man misst einfach immer und dokumentiert auch ein bisschen. Also, dass man einfach weiß, okay, letztes Mal hat es draußen 25 Grad gehabt und ich habe meinen Teig mit 10 Grad Wassertemperatur geschüttet und das hat das und das Ergebnis gegeben. Jetzt ist 4 Wochen später, draußen hat es vielleicht nur noch 15 Grad, dass ich einfach ein bisschen Gefühl dafür entwickle, weil wenn der Teig halt fertig ist, ist er halt fertig.
Ja.
Aber dass ich einfach ein bisschen Erfahrungen sammle. So machen wir das letztendlich in der Bäckerei genauso.
Auch wichtig, dass man da, also du sagst es immer so nebenher, aber wir sind noch nie so wirklich drauf eingegangen. Tatsächlich ist die Umgebung auch wirklich wichtig. Also die Umgebung hat Einfluss auf unsere Teige. Wenn es draußen schwül ist.
Absolut.
Wenn es warm ist, wenn es kalt ist, das macht wahnsinnig viel aus.
Das muss man halt auch total berücksichtigen. Also wenn ich im Winter jetzt zum Beispiel meinen Teig mache und ich mache einen Weizenteig und der hat vielleicht mal 27 Grad, ja, vielleicht ein Grad oder zwei zu warm, dann ist das nicht so tragisch wie im Sommer, weil im Sommer wird der Teig halt durch die Umgebungstemperatur ja nicht kühler, sondern eher noch wärmer. Ja. Das muss man halt auch, das ist unheimlich viel Erfahrung, die man da einfach sammeln kann.
Ja.
Und nur so als Beispiel, mir schüttet im Sommer, also mir schüttet, das heißt, also die Temperatur unseres Wassers im Sommer beträgt bei unseren Vollkornbrote zum Beispiel 2-3 Grad.
Mhm.
Und das Frühstück noch direkt aus dem Kühlschrank.
Ja.
Weil es einfach in der Backstube unheimlich warm ist und auch nicht wirklich abkühlt über Nacht. Und im Winter teilweise bei 40 Grad. Und das Frühstück nicht aus dem Kühlschrank. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Und letztendlich hat mein Teig dann trotzdem noch die gleiche Temperatur. Und genau, wie gesagt, wenn ich im Sommer halt daneben liege und mein Teig ist viel zu warm, dann ist es halt echt schwierig.
Mhm.
Im Gegensatz dazu, wenn er mir mal ein bisschen zu kalt wird im Sommer, ist es nicht so tragisch, weil durch die Umgebungstemperatur wird er eh warm.
Ja, ja.
Und da kann ich eben nochmal ein bisschen, das muss man eben auch alles einfach mit beachten.
Okay. Mhm.
Wenn es jetzt mal passiert, dass mein Teig zu warm erwischt, dann muss man einfach aufpassen, die Teigruhezeit ein bisschen verkürzen, weil der Teig einfach unheimlich schnell treibt und man kann dann noch ein bisschen was rausholen. Im Gegensatz andersrum, wenn uns mal ein Roggenteig irgendwie ohne Hefe im Winter zu kalt wird, dann muss ich halt einfach die Teigruhezeit verlängern.
Mhm. Wollen wir mal noch so Teigtemperaturen von verschiedenen Teige einfach so, was sind so die perfekte Temperaturen, die ein Teig haben sollte?
Also ich sag mal, Weizenteige für Brezeln, Brötchen, Hefezopf und so weiter, nicht auf keinen Fall wärmer wie 26 Grad. Eher 25, 24 ist optimal.
Mir redet hier aber von der fertigen Temperatur, wenn der Teig ausgeknetet ist.
Genau. Ich werde auch nie irgendwelche Wassertemperaturen angeben, weil das, wie ich es gerade schon gesagt habe, total unterschiedlich ist. Von Jahreszeit abhängig. Ich kann nicht schreiben, die Wassertemperatur muss so und so sein, sondern kann ich nur die fertige Teigtemperatur empfehlen.
Ist aber auch immer wichtig zu wissen, dass durch das Knete ja auch noch Wärme entsteht.
Absolut.
Dadurch erwärmt sich der Teig.
Ja, okay. Das ist auch noch ein Grund, warum ich länger langsam knete, weil wenn ich länger langsam knete, muss ich nicht so lange schnell knete.
Ja.
Und Schnellknetung gibt halt unheimlich Wärme. Also man sagt, bei optimaler Knetmaschine Auslastung 1 Grad pro Minute. Also wenn ich 5 Minuten schnell knete, dann darf mein Teig vor der Schnellknetung eigentlich nur 20 Grad haben, weil er dann nachher 25 hat.
Okay.
Also das ist auch nicht zu unterschätzen.
Okay.
Genau, dann Brotteige, ich sage jetzt mal Mischbrotteige, wo der Weizenanteil noch höher ist wie der Roggenanteil oder der Dinkelanteil höher wie der Roggenanteil, zwischen 6 und 27 Grad.
Ja.
Und Brotteige, wo der Roggenanteil dann überwiegt, sind wir dann bei 27 bis 28 Grad. Mhm. Und reine Roggenteige, 28 bis 30 Grad.
Okay.
Wobei es auch da ein bisschen auf die Jahreszeit, wie gesagt, ankommt. Also im Winter dann ruhig an die 30 Grad gehen.
Ja.
Im Sommer reicht auch die 28, aber unter 28 beim reinen Roggenteig würde ich nicht gehen. Vor allem, wenn man dann teilweise sogar auf Backhefe verzichtet, damit es sich einfach gut entwickeln kann.
Das ist eigentlich schon krass, wir haben eine Temperaturspanne von 5 Grad.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Also ich würde sagen, wir packen das auch in die Shownotes rein, damit das auch jeder mal nachlesen kann. Das ist auf jeden Fall ein interessantes, ein spannendes Thema, muss man jetzt sagen.
Das kommt einem nicht viel vor, 5 Grad, aber dann muss man sich ja nur mal überlegen, ob ein Wasser im Schwimmbad 27 oder 32 Grad hat, ist ein riesiger Unterschied.
Klar.
Und ob ich 37 oder 39 Grad Körpertemperatur habe ich auch einen riesen Unterschied.
Absolut,
Wie gesagt, man unterschätzt das ein bisschen, aber das ist echt ein sehr wichtiger Faktor einfach.
Ja, wenn man das hier jetzt auf dem Zettel sieht, hey, 5 Grad, denkst du, wo ist der Unterschied? Aber wie du sagst, 37 Grad und 39 Grad ist ein extremer Unterschied
in der Körpertemperatur. Und mit dem Schwimmball kann ich es immer meinen Azubis ganz gut erklären, weil die sagt, ach ja, so 27 Grad im Sportbecken ist arschkalt, aber dann die 33 Grad im Whirlpool, die sind mega warm. Also.
Stimmt, ja.
Ich habe noch ein paar Tipps vielleicht. Ich bin vorher schon mal drauf eingegangen, wie man die Temperatur noch beeinflussen kann.
Mhm.
Also gerade im Sommer ist es so, dass halt das kalte Wasser oft nicht ausreicht.
Ja.
Also es geht uns ganz genauso. Viele Bäckereien tun dann Schärbeeis mitverarbeiten, bin ich überhaupt kein Fan von. Also man kann natürlich auch im Haushaltsbereich dann der Knetkessel, also die Knetschüssel und der Hager auch vorher in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank stellen, wenn man da Platz hat.
Mhm.
Und die langsame Knetung vielleicht noch mehr verlängern, weil es, wie ich gerade schon gesagt habe, im Schnellgang einfach unheimlich schnell warm wird. Und wenn man wenig Schüttflüssigkeit hat, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, dann einfach die Vorstufe direkt aus dem Kühlschrank nehmen. Also man kann den Vorteig aus dem Kühlschrank direkt verarbeiten, der ist dann bei 2, 3, 4, 5 Grad, je nachdem.
Ja.
Selbst wenn man zum Beispiel ein Quellstück hat, was jetzt gar nicht in den Kühlschrank müsste, kann man das ja auch in den Kühlschrank vorher stellen. So kriege ich auch einfach die Temperatur nochmal runter.
Ja.
Genau, andersrum ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich einen warmen Teig machen will.
Also du merkst, Knete ist ein Riesenthema. Ja. Ich denke, wir haben es von vornherein gesagt, wir machen da auf jeden Fall mal eine extra Folge, das haben wir jetzt hiermit gemacht.
Ja.
Ich denke aber auch in Zukunft, wenn wir weitere auf Teige eingehen, also wirklich spezielle Folge zum Thema Baguette oder was auch immer, werden wir, glaube ich, immer ein besonderer Part oder besonderes Augenmerk auf das Thema Knete legen, weil das wirklich ein hochspannendes Thema ist, wo man auch wirklich viel, viel falsch machen kann. Wo man aber auch sehr viel richtig machen kann, was im Endeffekt für ein perfektes Backergebnis sorgt. Und von dem her denke ich, das Thema Knete werden wir in Zukunft auch weiterhin immer sehr intensiv behandeln, das Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich habe jetzt auch gar nicht alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Ja, das ist ja auch ein Riesenthema.
Riesenthema. Aber ich merke das bei den Backkurse auch, wenn wir dann einen Teig gemeinsam machen und ich erzähle ein bisschen was drüber. Das ist unheimlich vielschichtig, weil es halt auch verschiedene Teige gibt. Es ist schwierig, das für alle Teige zu erklären. Und wichtig ist einfach machen, rantasten, Erfahrungen sammeln, aus den Fehlern lernen, die man macht. Und genau.
Perfekt. Das waren unsere 8 wichtigsten Punkte zum Thema Teigknete. So, jetzt sind wir heute am 4. Januar haben wir heute, richtig?
Richtig.
Am 7. kommen wir raus. Wollen wir doch nicht noch einen kleinen Einblick geben, was denn 2021 so Spannendes passiert? Ja. Ich schieße direkt mal raus, weil ich freue mich schon wie ein kleines Kind drauf. Nächste Woche unser großer Gast. Ich freue mich schon mega drauf. Mhm. Nächste Woche kommt unsere Folge mit Hansi Reber von Rebers Pflug. Ja. Sternekoch ist bei uns im Interview. Nimmt Platz auf unserem Ofenbänkle. Wir freuen uns beide mega drauf. Das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Folge. Und ich denke, so machen wir 2021 auch weiter. Immer wieder spannende Interviewgäste. Und was steht denn sonst noch 2021 so an?
Also bei uns alles Mögliche. Ich gebe ja auch immer so ein bisschen nebenher Einblick, was bei uns in der Bäckerei sich so tut. Und da tut sich im Moment auch wieder wahnsinnig viel. Wir haben eigentlich mehrere Projekte in der Pipeline, aber 2 spannende, die vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Das eine ist, ich schreibe gerade an meinem Backbuch. Mhm. Das weißt du ja auch.
Ein bisschen, ja.
Der David wird nämlich die Fotos für das Buch machen. Ja. Und das wird im immer ganz kleiner Verlag hier in Schwäbisch Hall erscheinen. Ich denke mal so im Mai. Und da sind wir gerade so ein bisschen in der heißen Phase. Also ich schreibe gerade an die Rezepte. Man musste ja ein bisschen umschreiben auch für den Hausgebrauch, sage ich mal. Und einige Rezepte habe ich mir auch neu geschrieben worden. Mhm. Ich mache das nicht allein. Also eine Mitarbeiterin von mir unterstützt mich da gerade im süßen Bereich und meine Frau natürlich auch mit Tipps und Meinungen. Aber das ist so ein richtig, richtig großes Projekt. Ich denke, da wird mein Podcast dann auch nochmal drauf eingehen, wenn es dann soweit ist.
Ja, ich denke, das können wir immer mal wieder ein bisschen begleiten hier.
Auf jeden Fall, ja. Also da freue ich mich drauf. Ich habe auch noch nie ein Buch geschrieben. Also es wird auch ähnlich wie hier im Podcast so zwischendrin auch so ein bisschen Geschichte und Anekdote über mich und über die Entstehung auch von unserer Bäckerei geben. Und das finde ich, da freue ich mich echt schon sehr drauf, obwohl es sehr viel Arbeit ist und gerade mein Urlaub die letzten Tage sehr viel Zeit dafür in Anspruch genommen habe. Aber nee, macht Spaß. Ich liebe Bücher und jetzt selber eins schreiben zu können, finde ich einfach total spannend, auch zu sehen, wie sowas entsteht.
Mega cool, ja.
Und das zweite große Projekt für mich dieses Jahr ist ich mache eine nebenberufliche Weiterbildung zum Brotsommelier. Also freue ich mich, was es alles gibt.
Wahnsinn,
ja. Brotsommelier finde ich ja noch, kann ich ja noch nachvollziehen. Ich habe es noch nicht gelesen, es gibt auch Wassersommelier. Also da habe ich mich wirklich gefragt, was da, aber das würde mich einfach auch mal interessieren. Ja. Also ich finde halt, ich habe auch schmunzeln müssen, die Ausbildung gibt es seit 5 Jahren, jetzt seit 2015, aber Brot hat über 300 verschiedene Aromastoffe.
Krass.
Wein hat weitaus weniger, aber spricht über Wein von Karamellnote und Schokolade und was weiß ich.
Ach,
nicht jeder, sondern natürlich die, wo was davon verstehen. Ja. Und beim Brot, Brot schmeckt halt gut oder nicht gut, saftig oder vielleicht noch kräftig und das war's. Und ich habe richtig Lust drauf, so richtig auch die Sensorik zu lernen. Also man kann das wirklich sich auch antrainieren, wie man Brot verkostet. Und der zweite große Punkt ist für mich auch, die Kultur noch mehr zu lernen. Mhm. Also Brot ist ja ein Nahrungsmittel. Ich habe jetzt gestern erst wieder ein Buch drüber gelesen, das seit 30.000 Jahren die Menschen ernährt.
Mhm.
Am Anfang irgendwie als Fladebrot und nicht so, wie man es heute kennt. Aber und das so zu lernen, auch was speziell in Deutschland Brot für eine Geschichte hat. Es ist ja nicht schon immer nur Genussmittel wie jetzt, sondern es war ja früher wirklich auch Überlebensmittel, sage ich mal. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und vor allem habe ich Lust drauf, das auch weiterzugeben. Das wird dann auch so Brotabende geben bei uns in der Bäckerei.
Cool. Erzähl mal, wie läuft so eine Ausbildung ab zum Brotsommelier?
Also ich habe, also es ist richtig anspruchsvoll.
Okay.
Es dürfen nur Bäckermeister-Teilnehmer, also das ist die Grundvoraussetzung. Es wird eine Handwerkskammer, von der Handwerkskammer abgenommen, eine Prüfung am Schluss gäbe.
Okay.
Also eine mündliche Prüfung und auch eine schriftliche, ich muss eine schriftliche Projektarbeit machen.
Krass.
Und muss dabei irgendein neues Wissen zum Thema Brot erarbeiten.
Okay.
Ich habe noch keine Ahnung, wenn jemand eine gute Idee oder einen Tipp hat, darf er mir gern schreiben. Also richtig, richtig hochwertige Ausbildung. Und ich muss dann 8-mal für 3 Tage nach Weinheim, wo ich auch meinen Meisterkurs besucht habe.
Deutsche Bäckerakademie.
Genau. Mhm. Und es wird aber viel Heimarbeit auch sein. Also es gibt, wie gesagt, diese 8 Präsenzmodule. Mhm. Und der Abschluss ist dann ein Kochkurs bei Johann Lafer. Genau. Da bin ich mal gespannt, weil kochen kann ich ja überhaupt nicht. Und genau, also und dann, wie gesagt, eben diese Projektarbeit am Schluss. Und ich habe richtig Lust drauf. Ich habe richtig Bock, mal wieder Schulbank zu drücken und Arbeit zu schreiben. Ja. Und ja, das wird so mein zweites großes Projekt, neben viele weitere kleine Projekte in der Bäckerei.
Ja, cool, ich denke, das wird man auch hier im Podcast mit Sicherheit das ein oder andere Mal thematisieren, wie das hier weitergeht.
Ja, also kann ich auch gern ab und zu mal drauf eingehen. Ich denke, das ist auch für der eine oder andere echt spannend und interessant ist.
Ja, ja, klingt auf jeden Fall mega spannend und ich denke, die Ausbildung bringt dich mit Sicherheit auch weiter und ich denke, das bereichert auch hier unseren Podcast nochmal um einiges. Das ist cool.
Hoffe ich.
Mega. Ja. Cool. Zum Abschluss hast du mir noch was Tolles aus dem Zeitmagazin. Zeit ist, oder?
Zeit, ja.
Zeitmagazin mitbracht, was wir 2020 denn gelernt haben.
Genau, ich habe in der Zeit die Torte der Wahrheit gibt es da und das habe ich gesehen und habe gedacht, das passt ja wie Faust auf Auge auf unseren Podcast, weil mir ja auch dazu beitrage, dass man Brotbacke daheim ein bisschen mehr lernt. Und das ist so ein Kreisdiagramm und die Überschrift lautet, was wir 2020 wirklich gelernt haben. Es sind 4 Kategorien. Die 3 Kategorien, die ich jetzt zuerst vorlese, die sind jeweils nur mit 1% vertreten, und zwar, was Aerosole genau sind und wie sie funktionieren, was mRNA-Impfstoffe genau sind und wie sie funktionieren, und das dritte, was exponentielles Wachstum genau ist und wie es funktioniert. Also haben wir zu 1% gelernt und zu 97% haben wir gelernt, Brotbacke. Ich denke, genau, so geht's viele.
Es ist auf jeden Fall die Wahrheit, auf jeden Fall. Super, du, ich würde sagen, wir haben noch eine tolle Neujahrsfolge.
Ja.
Wir freuen uns auf 2021, das wird toll. Wie immer gilt, abonniert uns, hört uns zu, bewertet uns bei Apple und habt uns lieb. Wir freuen uns auf das Jahr mit euch und ich denke, bis nächste Woche, oder?
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Ich sage das gleich wieder, David, vielen Dank. Ich freue mich auch, mit euch ins neue Jahr zu gehen und kann euch nur ermutigen, uns auch einfach auf Feedback zu schreiben, also uns zu bewerten und aber auch Feedback zu schreiben. Gern auch, wenn ihr was nicht verstanden habt oder wenn es Fragen gibt, auch fachliche Art, schreibt uns gern über alle möglichen Kanäle oder wenn es auch Tipps und Ideen für irgendwelche Folgethemen gibt, dürft ihr uns auch gern anschreiben. Wir haben selber auch schon viele Ideen, aber sind auch offen für alles Mögliche, was auf euch so interessiert.
Fall, ja. Wir freuen uns. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.